Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir erforschen heute eine ziemlich umstrittene Popkulturwelt.
Kopfschuss für den Officer, bevor er auf den Boden fällt. Wenn die Schrotflinte bangt, Schnappe will ich Tote sehen. Kilogrammchen Kokain-Dealer, so wie Tony M. Mein Kontaktmann, ein Holländer, der vermittelt nach Kolumbien. S-Klasse Long-Version, finanziert mit Drogengeldern. Scheiß aufs Finanzamt, Chromfelgen auf den großen Bands. 100% kriminell, bis es heißt, the world is mine. Germany, ich fick dich in den Hals, aller drittes Reich. Umgeben von Gewalt, Hass, halt mir keine Predigt. Hol die Schrodis aus dem Schrank, lass die Pindis aus dem Schrank.
Alle Klischees vereint. Gewalt, Drogen, Luxus, Frauenfeindlichkeit, Gangster-Rap. Wie wir ihn uns vorstellen, hier von Haftbefehl, wird natürlich heftig verachtet, sowas. Aber das wird auch viel verteidigt. Und zwar nicht nur von bösen Jungs und von Fans, sondern auch von Soziologen. Dr. Martin Seliger hat gerade ein ganzes Buch über Gangster-Rap geschrieben, in dem er sagt, Gangster-Rap spiegelt alle großen Themen unserer Gesellschaft wider, ob wir das wollen oder nicht. Was das genau für Erkenntnisse sind, die er da gewonnen hat in seiner Gangster-Rap-Forschung, das fragen wir ihn in 10 Minuten hier im Kompressor in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Massimo Maio, wünsche einen schönen Nachmittag. Haben Sie TikTok auf Ihrem Smartphone? Fühlen Sie sich vielleicht zu alt für diese App, weil da angeblich immer nur die ganzen Teenager drauf unterwegs sind? Das stimmt nicht ganz. TikTok ist zurzeit die meist heruntergeladene App überhaupt auf der Welt. Und da sind natürlich nicht nur junge User dabei. Eine Studie aus den USA, die zeigt, die Hälfte aller Nutzerinnen und Nutzer bei TikTok, die sind über 30 und auch über 40- und 50-Jährige werden immer mehr. Warum und was macht das mit der App? Darüber spreche ich jetzt mit dem Medientrainer und dem TikTok-Experten Markus Bösch. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Wie ist das? Altert TikTok jetzt so langsam durch oder wie muss man das sehen?
Diese Mär von den tanzenden Teenagern hat eigentlich noch nie die ganze Wahrheit gezeigt. Also berühmte Akteurinnen der Plattform sind durchaus Ü30 oder Ü40, zum Beispiel in Deutschland der Lehrer Herr Grimm oder der sehr berühmte Herr Anwalt, der ist auch schon Mitte 30. Und US-amerikanische Schauspieler wie Will Smith oder Anthony Hopkins, die sind ja auch nun jetzt nicht mehr in ihren Teenagerjahren. Aber es passiert was. Zum einen entdecken Eltern die App. Es gibt ein ganz schönes Video, wo die Schauspielerin Reese Witherspoon von ihrem Sohn die App erklärt bekommt. Und zum anderen gibt es auch eine wachsende Gruppe von Senioren und Seniorinnen, die die App nutzen, um in Zeiten der Immobilität in Kontakt zu treten. Zum Beispiel Brian Smith, ein netter älterer Herr aus Großbritannien.
Hello, I'm Brian. I'm about 100 years older than everyone else on TikTok. But I've got a lot I could tell you. What would you like to know? Let me know.
Das steht auch in seiner TikTok-Biografie. Ich bin ungefähr 100 Jahre älter als die meisten TikToker. Was wollt ihr wissen? Und im Video sitzt Brian vor einem Bücherregal und antwortet auf Fragen. Zum Beispiel über seinen ersten Computer. Den hatte er 1980. Und das ist informativ und natürlich schön zu sehen, wie herzlich hier auch ein Dialog der Generationen stattfindet. Denn brav wird Brian in den Kommentaren noch immer wieder Gesundheit und nur das Beste gewünscht.
Ja, er selber klingt ja auch sehr nett. Das ist jetzt so mal ein explizit älterer Herr, wenn man so will. Aber wie gesagt, es gibt ja auch wohl sehr, sehr viele andere Leute, so Ü30 und Ü40, die jetzt gar nicht so super alt sind, wo man aber eigentlich so denken könnte, die sind vielleicht bei Facebook oder so. Was zieht die denn jetzt zu TikTok?
Es gibt einen riesigen Unterschied in der DNA der Plattform. Auf Facebook und Instagram muss ich mir erst ein Netzwerk aufbauen und dann kriege ich dann mehr oder weniger relevante Informationen von meinen Freunden, Freundinnen und Bekannten, die beglücken oder belästigen mich dann. Diese Gefolgschaft, das Folgen spielt bei TikTok hier gar nicht so die gleiche Rolle. Hier trainiert man durch den eigenen Konsum den Algorithmus oder man sucht einfach explizit nach Hashtags und nach eigenen Interessen. Und wenn ich mich zum Beispiel auch mit Anfang, Mitte 40 für Skateboardfahren interessiere, muss ich mich nicht von meinen Freundinnen auslachen lassen bei Facebook, sondern ich finde hier unzählige Gleichgesinnte jeden Alters, die sich ja austauschen und Tipps geben in einer sehr positiven Atmosphäre und das ist natürlich sehr angenehm.
Ein weiteres Phänomen ist ja, dass auch die Politik sich immer mehr bei TikTok tummelt. Kürzlich zum Beispiel ist da der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aufgetaucht mit dieser Begrüßung.
Hallo und Servus, die CSU ist jetzt auf TikTok. Wir nutzen alle Kanäle, um mit euch in eine bessere Verbindung zu treten. In dieser Stelle, hallo, herzlich willkommen und ich freue mich auf die Kommunikation.
Tja, Markus Söder und die Musik, die tut dann irgendwie doch wieder so, als wären da vor allem Teenies unterwegs. Der versucht da schon auch trotzdem vor allem junge Leute zu erreichen, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist im Moment ja auch noch die dominierende Zielgruppe hier. Und Markus Söder hat ja betont, er möchte modern sein. Hier sind natürlich auch die potenziellen Stammwähler und Stammwählerinnen von morgen. Die CSU ist deswegen seit März auf der Plattform ganz schön aktiv. Es handelt sich um den ersten Account von der Bundespartei. Aber Abgeordnete aller Fraktionen sind inzwischen auf TikTok unterwegs. Warum? Die wollen mit der Zeit gehen und die Relevanz, wie wir gehört haben, ist da.
Wie ist das denn? Also ich frage mich, birgt das vielleicht auch Gefahren für die App? Also wird die dann jetzt langsam alt, gestrig, vielleicht ein bisschen so wie Facebook oder so, wenn jetzt die ganzen Alten und Etablierten da kommen? Oder ist es eher eine Chance, wenn TikTok jetzt älter wird?
Also es werden ganz sicherlich neue Apps kommen, neue Plattformen kommen und irgendwann wird man TikTok vergessen, genauso wie man irgendwann mal Facebook oder Instagram vergessen wird. Ich glaube, bis es soweit ist, gibt es hier erstmal eine friedliche Koexistenz, denn man kommt sich dank des Algorithmuses ja nicht so ins Gehege. Also ich kann mich hier meinen Interessen zuwenden und wie wir mit dem Beispiel von Brian gesehen haben, dann gibt es auch den generationsübergreifenden Austausch, der funktionieren kann. Abgesehen davon gibt es noch so viele Subkulturen und Nischen, dass sich Menschen ja aus allen Altersstufen, aber auch aus allen anderen Herkünften da noch eine ganze Zeit lang sehr wohlfühlen können.
Das sagt Markus Bösch über die älter werdenden TikTok-Nutzer. Und ich würde mich gar nicht wundern, Herr Bösch, wenn da jetzt nach unserem Gespräch hier noch ein paar mehr Ü30 oder Ü40-Nutzer dazukommen.
Das könnte sein.
Vielen Dank fürs Einordnen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und jetzt wird's ziemlich schillernd. Wir widmen uns einer Musik, die super plakativ ist und die irgendwie trotzdem kaum zu greifen ist.
Und das geht Ding, Ding. Sag mir, hörst du, wie das Ghetto Ding, Ding. Was ich mache, bleibt ein Ghetto Ding, Ding. Ihr werdet's nie verstehen, Mann. Ihr werdet's nie verstehen, dass man klaut, dass man raubt, dass man Autos tiefer legt, Kassen auf und es geht Ding, Ding.
Bushido ist das, einer der bekanntesten Gangster-Rapper hier in Deutschland. Und alleine bei dem Wort Gangster-Rap haben wir sofort alle 1000 Bilder im Kopf und Urteile und Vorurteile. Für die einen ist Gangster-Rap einfach nur beschränkt, das ist unmenschlich, unterste Schublade. Für andere ist es Empowerment, ist es die Möglichkeit, sich auszudrücken, auch wenn man gerade nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Und für wieder andere ist Gangster-Rap vielleicht auch einfach nur Spiel und Inszenierung. Gibt auf jeden Fall viel nachzudenken, viel zu sagen zu dieser Musik. Und der Soziologe Martin Seliger, der hat das gemacht, hat ein ganzes Buch geschrieben, Soziologie des Gangster-Rap, Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte. Sprechen wir drüber. Hallo Herr Seliger.
Hallo, guten Tag.
Bleiben wir erstmal bei Bushido, über den Sie ja auch viel schreiben in Ihrem Buch. Auch, dass er natürlich teilweise volksverhetzende Texte hat. Frauen, queerfeindlich ist er sowieso in seinen Texten. Ist das jetzt alles Inszenierung? Ist das Empowerment von einem, der sonst eher am Rand der Gesellschaft steht? Oder ist das alles nur platt?
Ja, es ist irgendwie alles gleichzeitig, ne? Also diese Antwort ist natürlich aber unzufriedenstellend, weil zu allgemein, was wir gerade gehört haben, dieser Song Ching Ching, ist ja noch aus einer relativ frühen Phase des deutschen Gangster-Raps und der weist so einige charakteristische Merkmale des Genres auf. Es geht ja also um eine Geschichte vom Rand der Gesellschaft. Der Bushido ist als Sohn eines Tunesiers und einer alleinerziehenden deutschen Mutter aufgewachsen, wird dann, weil er Geld mit Drogenhandel verdient, ins Heim gesteckt. Und in dem Lied geht es dann genau um diese soziale Randständigkeit, mhm, und die Perspektive, die sich daraus ergibt.
Genau, ja. Und spannend finde ich auch, dass er da ja singt, wir werden es nie verstehen, ihr werdet nie verstehen, diese Gangsterwelt. Und da hat er wahrscheinlich auch recht, also Sie als Akademiker, ich hier als Kulturradiomacher, wir leben da schon in einer ziemlich anderen Sphäre, würde ich sagen. Aber Sie versuchen trotzdem, diese Welt halt irgendwie zu greifen zu kriegen und was darüber zu verstehen. Können Sie denn kurz zusammenfassen, was Sie in Ihrem Buch über Gangsterrap verstanden haben?
Also ich habe eigentlich da eine intersektionale Perspektive auf das Zusammenwirken von Klasse, Geschlecht und Ethnizität etabliert. Und mir persönlich am Herzen liegt eigentlich besonders die Migrationsgeschichte, die sich spiegelt in diesen Bildwelten da des Genres. Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine Arbeitskräfteknappheit mit migrantischer Arbeitskraft sozusagen im Niedriglohnsektor über Anwerbeabkommen gedeckt. Wenn man dann im Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP 82 oder Schäuble auch im Jahr 2006 die Einschätzung äußert, Deutschland sei kein Einwanderungsland, ist das eine absolute Missachtung, einmal wegen der schlechten materiellen Teilhabe und der Diskriminierung im Wohnung- und Arbeitsmarkt und dann aber auch wegen dem Anerkennungsdefizit, das daraus spricht. Ne? Und diese Deprivationserfahrung und diese Anerkennungsdefizite, die sind sozusagen die kulturelle Software, die da im Hintergrund läuft, wenn die Gangster-Rapper rappen.
Ja. Genau, also deshalb, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das, sehen Sie das so, dass, also genau, das ist wie so ein Grenzphänomen unserer Gesellschaft oder so.
Ja.
Und das heißt, von dort aus können wir dann was über diese Gesellschaft lernen oder sowas, ja? Also kann man das sagen, was können wir denn lernen durch Gangster-Rap über die Gesellschaft oder so?
Also es gibt ja diese Floskel-Rap als Spiegel der Gesellschaft, da müsste man beim DSF Doppelpass 5 Euro ins Phrasenschwein stecken.
Ja.
Aber er ist nicht innerhalb der Gesellschaft und er ist nicht außerhalb der Gesellschaft und er hat keine akkurat reflektierende Oberfläche. Deswegen würde ich sagen, er ist ein Zerspiegel innerhalb der Gesellschaft. Aber wir können natürlich was lernen. Deswegen habe ich das mit diesem Konzept des Grenzobjektes zu erfassen versucht. Sie können also nicht nur in Neukölln, sondern auch in Flensburg oder Heidelberg den Bahnsteig lang gehen und da aus dem Stand mit 80% der Leute über Bushido reden. Und die werden alle was anderes sagen. Mhm. Für den einen verbindlich, der den Untergang des Abendlandes, für den nächsten ist es der Beweis, dass man in Deutschland alles schaffen kann. Der nächste sagt, das ist mir so grüner Mist. Und die vierte Person ist Bushido-Fan und sagt, das ist alles total geiler Rap. Also diese Perspektivenvielfalt, die zeichnet unsere plurale Gesellschaft aus und Gangster-Rap spiegelt sie wunderbar wider. Das ist sozusagen der kulturpolitische Rahmen, in dem wir als Gesellschaft mit diesem Phänomen arbeiten müssen.
Genau, also Gangster-Rap ist einfach da, ist gut, sich das genauer anzugucken. Und wie Sie sagen, natürlich gibt es da auch sehr kritische Stimmen, auch von Musik- und Popkritikern, die zum Beispiel unter anderem sagen, dass Gangster-Rap letztlich genauso unemanzipatorisch ist wie irgendwelche Rechtspopulisten. Und da eben, wie Sie selber auch sagen, Volksverhetzung stattfindet, faschistische Männlichkeit wird da propagiert. Das ist schon alles auch ganz schön heftig und auch nicht so richtig von der Hand zu weisen. Wie gehen wir denn um mit diesen sehr heftigen Sphären dieser Welt?
Also ich habe eben noch mit meinem Kollegen Jakob Bayer zu Mittag gegessen und genau darüber diskutiert. Der ist auch Experte für deutschen Gangster-Rap und der sagt, deutscher Gangster-Rap hat ein Antisemitismus-Problem und da würde ich natürlich zustimmen und auch noch hinzufügen, der hat ein Sexismus-Problem, ein Homophobie-Problem, das stimmt alles und spiegelt die Ambivalenzen der Moderne, ne? Als Spannung zwischen Hoch- und Popkultur, Migrationsgesellschaft und Nationalität, wirtschaftlichen Erfolgen, künstlerischem Anspruch und so weiter. Und ich denke, wenn wir da was Vernünftiges zu sagen wollen, müssen wir eben diese Widersprüche anerkennen. Es ist ja so ein altes Moment linker Naivität und linken Zweckoptimismus, es anzunehmen, dass jemand, der sich emanzipiert, irgendwie umfänglich fortschrittlich sein müsste. Man kann sich wunderbar emanzipieren, ohne allgemeingerecht oder sogar menschenfreundlich zu werden. Und das sehen wir an den Gangster-Rappern, die treten nach oben und nach unten zugleich. Mhm. Das sehen wir in Gangster-Rappern.
Ja, genau. Eine Widersprüchlichkeit, die man dann eben aushalten muss. Und interessant ist auch die Frage, wie wir jetzt über Gangster-Rap sprechen können. Darüber schreiben Sie ja auch, also als Akademiker zum Beispiel oder wir hier im Kulturradio oder wie auch immer aus der bürgerlichen Sphäre oder sowas. Wie ist denn Ihr Vorschlag? Wie können wir darüber sprechen, ohne da jetzt zu exotisieren oder herabzuschauen? Weil das ist ja auch eine Kritik, die Sie üben an vielen Feuilletonisten, die dann immer irgendwie über Gangster-Rap meckern. Wie kann man da aus unserer Perspektive angemessen drüber sprechen?
Also indem wir erstmal unsere Sprecher- und BeobachterInnen-Positionen reflektieren. Ich bin ja als Lehrerkind natürlich irgendwo in der sozialen Schicht angesiedelt, dass ich auf, sagen wir mal, prekäre Milieus nur runtergucken kann, wenn man es in dieser stratifizierten, hierarchischen Sicht sieht. Das ist erstmal der erste Schritt, sozusagen diese Beobachter- und Sprecherposition irgendwie in Betracht zu ziehen, wenn man darüber spricht. Wer spricht da wie, über wen? Ja, und ich persönlich würde sagen, wir müssen versuchen, das möglichst unaufgeregt zu betrachten, damit wir das verstehen können. Und das ist aber dann auch wieder natürlich eine kritisierbare Position, denn wenn jemand sagt, naja, ich kann aber und will aber eine Auschwitz-Line vom Farid Bang beim Echo nicht unaufgeregt betrachten, weil das nun mal menschenfeindlich ist, dann kann ich das auch wieder verstehen. Und ich denke, ein erster Schritt ist, dass wir uns dieser unterschiedlichen Perspektiven auf den Gegenstand gewahr werden und dadurch, dass wir uns gegenseitig in Betracht ziehen, Modus finden, da vernünftig drüber zu sprechen. Viel weiter sind wir noch nicht.
Als ich in dem Buch reingelesen habe, da hatte ich das Gefühl, das ist ein Buch über Gangster-Rapper und ich habe mich gefragt, sind Sie mit denen in Kontakt und fänden die das interessant, mit Ihnen in Kontakt zu sein, zum Beispiel Ihr Buch zu lesen? Oder gehört es gar nicht dazu, ist es gar nicht so erkenntnisfördernd, mit denen zu sprechen? Also das klingt auch so blöd wir und die und so, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine.
Ich denke, dass es den einen oder anderen Lesekreis da sicher geben wird unter den Gangster. Nein, das war ein Spaß. Also es gibt ein paar, mit denen bin ich in Kontakt tatsächlich und ich werde auch mal versuchen, irgendwie zu gucken, ob man nicht mal so ein Forum irgendwie schafft, weil mich das natürlich auch interessiert, ob die sich angemessen abgebildet fühlen. Ja, aber allgemein ist es, glaube ich, man muss für eine Soziologie eines bestimmten Feldes sich nicht unbedingt mit den Vertretern dieses Feldes abstimmen. Das kann man machen, das muss man nicht. Ich will das versuchen und man muss sehen, was dabei rauskommt. Ne? Es ist auf jeden Fall nicht so schlecht geschrieben wie meine vorherigen Bücher. Das können auch normale Leute verstehen.
Das sagt der Soziologe Martin Seliger, der gerade dieses Buch geschrieben hat. Soziologie des Gangster-Raps, so heißt es. Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte. Und das ist keine Dissertation oder sowas, sondern einfach ein Buch, das er aus eigenem Interesse geschrieben hat. Weil sonst ist Martin Seliger vor allem Arbeits- und Wirtschaftssoziologe, wenn ich das richtig gelesen habe, Herr Seliger.
So ist es, genau. Das ist schon ein anderes Thema.
Genau. Das Buch ist jetzt auf jeden Fall erschienen im Belz Juventa Verlag, hat 234 Seiten und gibt es für 17 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch über dieses Buch.
Vielen Dank an Sie. Super, danke sehr. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Marianne Allweis.
Die Brit Awards sollen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie in London vor Publikum verliehen werden. Ohne Maskenpflicht und ohne Abstand. Bei der Verleihung des britischen Musikpreises am 11. Mai dürfen 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein, teilten die Organisatoren mit. Die Veranstaltung ist Teil eines Pilotprojekts, mit dem die britische Regierung testen will, wie große Events unter Corona-Bedingungen sicher funktionieren können. Christoph Brössel.
In Großbritannien sind die Inzidenzwerte mittlerweile deutlich niedriger als in Deutschland. Rund die Hälfte der Menschen ist geimpft und deswegen gibt es bereits eine Reihe von Lockerungen. Die Menschen werden vorher getestet und danach und alle sollen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Rund die Hälfte der Tickets sollen Krankenschwestern Pfleger bekommen, also die Kräfte, die in der Pandemie so gefordert waren. Die britische Sängerin Arlo Parks, für 3 Preise nominiert, sagte heute in der BBC, sie freue sich sehr darauf, wieder ein Konzert mit Menschen geben zu können und beim Singen in die Gesichter blicken zu dürfen.
Das Kultfestival Burning Man könnte in diesem Sommer mit einer vorgeschriebenen Corona-Impfung für Teilnehmende stattfinden. Man denke noch über eine solche Vorgabe nach, sagte die Geschäftsführerin des Szene-Happenings Marion Goodell in einer Videobotschaft. Erst zum Monatsende werde die Entscheidung fallen, ob das Event im August wieder steigen werde. Vergangenes Jahr war es wegen der Pandemie ausgefallen. Jahr für Jahr versammeln sich bis zu 80.000 Menschen aus aller Welt eine Woche lang in einer temporären Stadt in der Wüste im US-Staat Nevada zum Burning Man. Zum Festivalabschluss wird immer eine riesige Skulptur in Brand gesetzt. In der Tretjakow-Galerie in Moskau wird heute eine Ausstellung der staatlichen Kunstsammlungen Dresden eröffnet. Sie gilt als der Höhepunkt des laufenden Deutschlandjahres in Russland. Unter dem Titel Träume von Freiheit, Romantik in Russland und Deutschland werden bis Anfang August mehr als 300 Exponate aus der Zeit der Romantik gezeigt. Die Ausstellung wurde von dem US-amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind gestaltet. Zur Ausstellungseröffnung reiste der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer nach Moskau und warb für einen Dialog mit Russland. Sachsen verstehe sich als Brücke Deutschlands in den Osten, twitterte er. Statt Sprachlosigkeit sei die Wiederbelebung des Gesprächs auf allen Ebenen bitter nötig. Der Fotograf Erasmus Schröter ist tot. Er starb bereits in der Nacht zum Sonntag in Leipzig, wie seine Frau, die Malerin und Grafikerin Annette Schröter, bestätigte. Schröter studierte ebenso wie seine Frau an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Das Künstlerpaar verließ die DDR 1985 und zog nach Hamburg. Dort arbeitete Erasmus Schröter auch für Magazine wie Stern, Spiegel und Art. 1997 kehrte das Paar nach Leipzig zurück. Schröter war dort zwischenzeitlich Gastprofessor an seiner früheren Hochschule. Seine Werke waren nicht nur in zahlreichen Museen und Galerien in Deutschland zu sehen, sondern auch bei vielen internationalen Ausstellungen. Nach dem Mauerfall fotografierte Schröter etwa junge Menschen auf dem Wave-Gotik-Treffen in Leipzig.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie klingt eine digitale Umarmung?
Nice. Oh, good. I need a hug.
Ja, hier kann man Leuten zuschauen, wie sie im Lockdown mit ihrer Isolation umgehen, wie sie vom Rechner sitzen und sich freuen, dass sie zumindest über Social Media oder über irgendwelche Zoom-Konferenzen eine Umarmung bekommen. Denn ja, denen kann man zugucken. Es gibt ein neues Reality-TV-Format genau für die Isolation, wo wir Leute eben zuschauen können, wie sie damit umgehen, mit dem Einsamsein, mit dem Sehnsüchtigwerden, mit dem Durchdrehen. Wie das genau geht und ob so ein Reality-TV-Format tatsächlich sehenswert ist, das besprechen wir gleich hier. Corona verändert das Reality-Fernsehen, weil eigentlich geht es ja in diesen Formaten ganz oft darum, dass Leute auf engem Raum irgendwie zusammenleben, sich an ihre Grenzen bringen und wir ihnen dabei zugucken können. Aber auf engem Raum zusammen, sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Deshalb läuft zum Beispiel in den USA jetzt die Reality-TV-Serie The Circle. Da kann man auch Leuten beim Kommunizieren zugucken. Allerdings sitzen die in getrennten Räumen und sind über eine Social-App miteinander verbunden. Und wer am längsten drin bleibt in diesem Circle-System, der kriegt dann am Ende $100.000. Gerade ist die zweite Staffel von The Circle in den USA angelaufen. Karen Miesenberger hat es für uns geguckt. Was ist das denn genau für eine Show, The Circle?
Bei The Circle gibt es ein Haus, in dem wohnen am Anfang 9 Teilnehmende gemeinsam drin. Die begegnen sich aber nicht persönlich, sondern jede Person hat ihre eigene Wohnung. Und um dann miteinander zu interagieren, gibt es eben dieses soziale Netzwerk, das auch The Circle heißt, genauso wie die Sendung. Und dort legt sich jede Person erstmal ein Profil an. Und ab dann ist es eigentlich nur noch so ein Chat. Also die Teilnehmenden kommunizieren sowohl in Gruppenchats mit allen, als auch in Teilgruppen oder nur zu zweit miteinander. Ab und zu kriegen sie dann von der Moderation Spiele oder Aufgaben reingeworfen und jede Woche bewerten die sich gegenseitig. Und die beiden bestbewerteten Personen heißen dann InfluencerInnen und können wiederum eine Person rauskicken. Und die oder der InfluencerIn, die am Ende übrig bleibt, gewinnt $100.000 Preisgeld.
Es ist spannend, dass die InfluencerIn heißen. Sind das tatsächlich InfluencerIn? Also Leute mit super Reichweite, wie wir die halt von Instagram oder sowas kennen?
Die InfluencerInnen von The Circle sind zu dem jeweiligen Zeitpunkt die beliebtesten UserInnen. Das macht es vielleicht so ein bisschen vergleichbar, weil InfluencerInnen, die wir kennen, die sind ja auch beliebt, deshalb folgen ihnen so viele Leute. Außerdem haben die innerhalb der Logik der Show Macht und können wieder, wie gesagt, schon Leute rauskicken. Diese Macht haben InfluencerInnen im richtigen Leben vielleicht nicht unbedingt, aber mit ihren riesigen Accounts können sie auch Leute im Netz platt machen. Aber es gibt auch schon Unterschiede. Das Netzwerk The Circle ist fiktiv, also es gibt es nicht im App Store oder so. Das können wir jetzt nicht von zu Hause aus runterladen. Und es ist nur in der Show verfügbar. Die haben da auch keine Follower, sondern chatten nur miteinander und keine Kooperation mit Firmen, was halt richtige InfluencerInnen auf Social Media kennzeichnet. Eigentlich wird also nur dieses Buzzword Influencer genutzt. Und viele der Teilnehmenden wiederum haben aber auch außerhalb dieses Circles Accounts mit vielen Followern auf Instagram und so weiter oder sind selbst sogenannte Content Creator auf YouTube. Dementsprechend nervig sind die auch in ihrer Art, sich zu zeigen. Die sind sehr laut, die schreien rum, die nehmen viel Raum ein, sind normschön. Und obwohl sie halt isoliert in verschiedenen Wohnungen sitzen, sind die trotzdem alle jung, top gestylt und gärtenschlank. Aus diesem Muster fallen eigentlich nur 2 Leute raus.
Die Show gibt sich ja so ein bisschen wie der Spiegel der großen Social-Media-Welt und Sie haben es jetzt auch gerade angekündigt, auch vielleicht kann man ja vielleicht auch kritisch sehen, hier dann eben den kleinen überschaubar. Ist das so? Also kann man wirklich sagen, die Show spiegelt die wirkliche Social-Media-Welt ganz gut?
Nicht wirklich. Das hat zum einen technische Gründe, also um mit The Circle zu interagieren, sitzen Leute vor ihrem Bildschirm und sprechen oder rufen ihre Nachrichten da rein. Das machen Otto-Normal-User zu Hause jetzt eher selten. Und The Circle kann auch nicht das, was viele real existierende Social-Apps können. Also Fotos hin und her schicken, Screenshots, Videochat, das macht ja alles Spaß und das fällt dort erstmal weg. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Dynamik und der ökonomische Teil von Social Media nicht besonders gut gezeigt wird. Also die Leute nutzen bei The Circle zwar Hashtags, aber nur aus Spaß, die funktionieren nicht wirklich. Und was auch nicht passiert, ist, dass etwas viral geht, es zu Kampagnen, Shitstorms oder Mobbing kommt. Das sind ja alles Realitäten von Social Media und auch das Interessante, was man irgendwie hätte verarbeiten können. Also die real existierenden Plattformen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram, die befördern ja Konflikte, Hass und Dissens strukturell, weil sie durch egal welche Art von Interaktion Kapital akkumulieren. Wir nutzen diese Apps ja gratis, aber nicht umsonst, sondern wir zahlen halt den Preis unserer Daten und unserer ruinierten Aufmerksamkeitsspannen, wenn man so will, und werden dadurch zu unbezahlten Arbeiterinnen digitalkapitalistischer Plattformen. Also wir wirtschaften Tech-Firmen gratis Geld in die Tasche und das ist eigentlich großartiges Material, um daraus eine Reality-Show zu konzipieren. Aber diese Sendung hat es verpasst, das kritisch aufzugreifen.
Interessant finde ich auch, dass die Teilnehmenden da in der Show sich ja auch als jemand anders ausgeben können, also sozusagen Fake-Profil-mäßig oder Catfishing-mäßig. Wie wird das denn genutzt? Wie wird da umgegangen mit in der Show?
Das sind mehrere Charaktere, die dort catfischen. Der prominenteste ist wohl Lisa Del Campo. Den Namen sagt jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten was, aber sie ist persönliche Assistentin von Lance Bass, ehemaliges Mitglied der Boygroup NSYNC. Und sie gibt sich eben als er aus. Und Catfishen ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, eine beliebte Taktik auf Social Media, um Menschen zu betrügen. Also es gibt viele 40- bis 50-jährige Männer auf Facebook zum Beispiel, da ist mir in letzter Zeit sehr aufgefallen, die Frauen gezielt anschreiben in Kommentarspalten und so tun, als würden sie sie kennenlernen wollen. Dahinter verbergen sich dann Fake-Profile, die irgendwie um Geld bitten an irgendeinem Zeitpunkt. Das passiert jetzt in der Show nicht. Aber die geben sich auch als jemand anderes aus. Ein Beispiel dafür ist der 58-jährige weiße Lee. Er gibt sich als ein 20-jähriger Freund von ihm aus und nennt sich River. Dieser real existierende Freund heißt eigentlich anders. Und dieser 20-jährige Freund ist schwarz. Und was Lee da macht, hat auch einen Namen, Blackfishing. Das wird aber nicht problematisiert. Und als die erste Person rausfliegt, trifft sie River und dann passiert Folgendes.
You're shocked? Not at all. Are you kidding me? We're all playing a character. Yeah, I was going off just the quality of the feeling behind the words, to be honest.
Also er sagt, wir spielen hier alle eine Rolle. Mich hat die Qualität des Gefühls hinter den Worten beeindruckt. Wirklich kontextualisiert und problematisiert wird hier also nicht, dass da gerade jemand blackfischt.
Ist es am Ende sehenswert, diese Show? Ist es ein interessantes neues Konzept oder eher nicht so?
Ganz ehrlich, ich will sowas gerade nicht sehen, weil man sowieso nichts anderes macht. Also in gewisser Weise greift die schon ein typisches Lockdown-Verhalten auf. Wegen der physischen Isolierung verbringt man viel Zeit zu Hause, ist alleine, starrt auf Bildschirme. Und dieser Habitus, der wird da schon ganz gut wiedergespiegelt, auch wenn das jetzt nicht direkt in Bezug auf Corona konzipiert wurde, weil diese Show ist halt schon älter. Gleichzeitig macht es sie für mich sterbenslangweilig, denn was ist eigentlich gerade trister, als fremden Leuten dabei zuzugucken, wie sie einen Flachbildschirm anbrüllen, um Nachrichten zu verschicken. Ich finde, dass The Circle vor allem anstrengend ist und viel zu unkritisch, was die schädlichen und wirtschaftlichen Seiten von Social Media angeht und die Frage, was Social Media mit unserem Verhalten macht. Das hätte man spielerisch und kritisch echt sehr gut aufgreifen können, aber die Show tut es nicht und deshalb ist sie mir schlichtweg zu platt und ich kann sie nicht empfehlen.
Das sagt Karen Miesenberger über die Reality-TV-Show The Circle mit InfluencerInnen, sogenannten, die im Social-Media-Container sitzen. Vielen Dank für das Erzählen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und wir gehen jetzt ab aufs Land, endlich raus aus dieser Stadt, die mit dem Lockdown ja für sehr viele Leute einen Reiz verloren hat. Ist ja alles zu. Und wer nicht in echt aufs Land kann, der tut es wenigstens in der Gaming-Welt, weil tatsächlich auch da werden gerade Spiele gefeiert, die von so einer vermeintlichen Landidylle erzählen. Letztes Jahr war Animal Crossing ganz groß, ein Spiel, wo man sich sein eigenes Haus auf einer Insel bauen konnte. Und unser Spielekritiker Markus Richter, der hat jetzt gleich noch zwei neue Games mitgebracht, die auch im ruhigen Grün spielen. Eines wurde sogar gerade zweifach beim Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet. Das heißt Dorfromantik. Markus, das klingt nicht unbedingt spannend, Dorfromantik. Worum geht's denn da?
Man könnte es vielleicht ganz einfach erzählen. Es gibt das Brettspiel Die Siedler von Catan und das ist so, aber ohne die Spielsteine, nur das Spielbrett. Also am Anfang liegt da so ein sechseckiges Spielbrettstück auf einem virtuellen Tisch und die Ecken dieses Spielbrettstücks können Eigenschaften haben, können Wald, Fluss, Schiene, Feld oder Haus sein. Und dann hat man einen Stapel weiterer solcher Steine und die kann man anlegen und dann stellt einem das Spiel so Aufgaben. Baue ein 18 Häuser großes Dorf oder ein mindestens 6 Spielsteine langes Gewässer und wenn man die erfüllt, bekommt man neue von diesen Spielbrettern auf seinen Stapel, weil der ist nämlich begrenzt. Und dann spielt man das so vor sich hin, bis der Stapel alle ist und bekommt dann einen Highscore vorgesetzt, den man erreicht hat.
Wenn du das so beschreibst, klingt das ein bisschen wie so ein ganz netter Zeitvertreib. Aber spielt man das tatsächlich dann auch gerne mehr als nur einmal?
Durchaus. Ich würde es am liebsten mit Solitär vergleichen, also diesem Kartenspiel, das man früher auf Computer auch gern gespielt hat. Alleine die Regeln sind denkbar einfach. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, aber die Spielmechanik ist weich. Also die macht keinen Stress. Mhm. Die Soundatmosphäre ist wirklich so wundervoll besinnlich. Und das ist dann halt, das macht immer wieder Spaß, weil man nicht genau weiß, welche Reihenfolge kommt. Man sich da richtig so rein vertiefen kann. Und man muss dem Spiel auch tatsächlich anrechnen, dass die Spielmechanik so einfach gehalten ist und dann nicht verkompliziert wird oder aufgebaut wird. Und deswegen glaube ich auch, bestes Game Design, was das Spiel ja beim Deutschen Computerspielepreis erhalten hat, ist da zu Recht für die Minimalisierung des Erlebnisses erreicht worden.
Okay. Du hast aber auch noch ein zweites Spiel mitgebracht, für alle, die es vielleicht noch so ein bisschen mehr mit Abenteuer zu tun haben wollen. Cozy Grove, gemütlicher Hain, klingt jetzt aber auch erstmal ziemlich entspannt.
Aber es beginnt wenigstens gefährlich klingend. Man ist nämlich eine Geistfinderin, die ihre letzte Prüfung auf einer Insel voller Bärengeister ablegen muss. Das klingt dann aber erst wirklich nur gefährlich. Es ist sehr putzig. Die Grafik ist so eine Mischung aus Comic und Aquarell und die Bärengeister sind auch eher alle so kuschelig und behäbig. Und geben einem dann Aufgaben, die letztlich darin bestehen, auf der Insel Sachen zu finden. Und die sind dann mal mehr, mal weniger gut versteckt. Und es wird im Spielverlauf so ein bisschen komplizierter. Am Anfang reicht es also, eine Sache zu finden, zum Beispiel Muscheln. Später muss man dann zum Beispiel Fische fangen, die am Feuer rösten, um verkohlte Fischgräten zu bekommen, um die dann mit etwas zu kombinieren, um eine stabilere Schaufel zu erhalten. Und das ist halt sozusagen, das baut sich so ein bisschen auf. Außerdem kann man sich auf der Insel einrichten. Wenn man den Geistern Gefallen tut, verwandelt sich dann ein Teil der Insel, die erst schwarz-weiß ist, in buntes Gelände. Da kann man dann Lampen aufstellen, seine eigene Hütte aufbauen und dekorieren und Gegenstände, Pflanzen und Tiere platzieren und die wiederum in bestimmten Kombinationen haben die besondere Effekte. Also zum Beispiel ein Rabe, der mir ein tägliches Geschenk gibt, fühlt sich in der Nähe von rustikalen Möbeln sehr wohl, also sehr fantastisch, aber so baut sich das dann auf und hat auch so eine kleine Komplexität.
Das klingt tatsächlich nett auf jeden Fall, aber es könnte irgendwann auch stressig werden, oder? Wenn man sich um all diese schönen Sachen auf einmal kümmern muss.
Das Spiel, also wenn einem das alles auf einmal auf den Tisch geworfen würde, dann bestünde diese Gefahr. Aber das Spiel hat sich selber eine Zeitbegrenzung begeben. Es ist so, wenn man das Spiel anmacht, dann kriegt man eine Aufgabe und dann vielleicht noch eine Aufgabe und dann noch eine Aufgabe. Und irgendwann sagt dann das Spiel aber so, du, also ich glaube, die Bären für heute sind die zufrieden, die haben gar nichts mehr zu tun. Und dann kann man noch so ein bisschen rumlaufen, aber auch die Ressourcen, die Insel bietet, erschöpfen sich dann. Und dann kann man sich noch so ein bisschen beschäftigen mit dem, was so da ist. Aber dann ist das Spiel für den Tag wirklich zu Ende. Und weil die reine Spielmechanik, also ab vom Platzieren, eher nur so eine Art elaboriertes Memory-Spiel ist, ist es auch total entspannt und eben auch durchaus für Kinder geeignet. Das gilt übrigens für beide Spiele.
Also heute mal tatsächlich zwei Empfehlungen aus der Kategorie Feel Good Games. Cozy Grove ist das eine Spiel, das kostet ca. 15 Euro und Dorfromantik gibt es für knapp 10 Euro. Gibt es natürlich nur in der Spielewelt. Vielen Dank, Markus Richter.
Sehr gerne.